Ich weiß nicht, ob jemand von uns das auch schon mal so erlebt hat wie ich, als ich nämlich umgezogen war, und Pastor, der zieht ja hin und wieder um, dass ich dann durch die Wohnung gegangen bin mit einem Bild in der Hand und suchte einen Platz, es irgendwo aufzuhängen, und fand keinen richtigen Platz. Wie gesagt, vielleicht ist das jemandem auch schon mal so gegangen, und vielleicht sogar mit einem Bild des Gekreuzigten. Du schaust, du suchst, du siehst dich um, und nach langen Überlegungen findest du, es passt hier nicht hin und es passt da nicht hin. Du gehst durch die ganze Wohnung von Zimmer zu Zimmer, das Bild des Gekreuzigten in der Hand, und schließlich resignierst du und sagst, eigentlich passt es so richtig nirgend hin. Und damit sind wir eigentlich schon mitten in dem Text, den wir gerade gehört haben. Da steht Jesus Christus, der Sohn Gottes, vor Pilatus, seinem Richter. Und es ist dieselbe Tatsache. Pilatus merkt je länger, je mehr, dieser Mann passt hier nicht hin. Hier passt der hin, der vor einigen Tagen als Mörder verurteilt worden ist, der Barabbas. Aber dieser, der passt ja gar nicht hin. Und Pilatus bringt das auch ganz deutlich zum Ausdruck. Er sagt, ich finde keine Schuld an ihm. Dreimal sagt das der Vertreter des römischen Rechtes und fügt noch hinzu, Herodes auch nicht. Also, hier vor Gericht, als Angeklagter, da passt dieser Jesus, den ihr beschuldigt, gar nicht hin. Er ist unschuldig. Aber auch auf einer ganz anderen Seite begegnen wir dieser selben Tatsache, er passt hier nicht hin. Da sind die Jünger, und das noch schon lange vor Karfreitag, dreimal hat er Jesus von seinem Tod gesprochen am Kreuz. Des Menschen Sohn muss viel leiden und überantwortet werden und in der Sünder Hände gegeben werden. Des Menschen Sohn werden die hohen Priester und Schriftgelehrten überantworten. Sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn kreuzigen, indem sie ihn den Heiden überantworten werden. Aber am dritten Tage wird er auferstehen. Aber das Letzte haben sie gar nicht mehr gehört. Sie waren so schockiert, aber dieses Kreuz, das passt überhaupt nicht in ihren Vorstellungskreis. Und Petrus wird Sprecher für alle und sagt, Herr, schone dich, das widerfahre dir nur nicht. Worauf Jesus antwortet, du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Petrus und den anderen Jüngern passt das Kreuz nicht. Und gerade hatte der Herr Jesus zum dritten Mal von seinem Leiden gesprochen. Da kommt die Mutter des Jakobus und Johannes und bittet, lass diese meine beiden Söhne sitzen, einen zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken. Es ist, als hätte sie überhaupt nicht hingehört, was Jesus gerade gesagt hat. Es passte einfach nicht in diese Vorstellung vom Messias, dass er am Kreuz enden muss. Auch nach Ostern dieselbe Tatsache. Wie das ist Petrus, der der Mund anderer wird, der anderen wird, ganz resigniert und enttäuscht, sagt er, sollen wir wieder fischen gehen? Und die anderen sagen, ja, das ist vernünftig, dann machen wir mit. Denn sie waren alle von Jesus enttäuscht. Ihre Hoffnungen waren zerplatzt. Also zurück ins alte Leben. Jesus ist nicht mehr da. Fischen gehen. Bei den Emmaus-Jüngern ist dasselbe. Wir dachten, ja, Und ihre Vorstellungen passten überhaupt nicht in das, was sie sich gedacht hatten. Er würde doch Israel erlösen, vom Joch der Römer befreien. Und nun, gekreuzigt haben sie ihn. Alle ihre Pläne sind zerstoben. Also das Kreuz passt nicht in die Vorstellungen der Jünger. Der Apostel Paulus sagt einmal im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 23, dass das Kreuz weder den Juden noch den Heiden passt. Denn die Botschaft von dem gekreuzigten Christus ist den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Für den Juden war es unerträglich zu denken, dass der Messias, ihr Messias, am Fluchholz enden könnte. Das war für sie ein Widerspruch in sich selbst. Und darum konnte dieser Jesus von Nazareth nicht ihr Messias sein. Aber nicht nur das Ende Jesu war für die Juden ärgerlich, sondern sein ganzes Erscheinungsbild. Eigentlich nur einmal hat er Jesus ihren Vorstellungen und Erwartungen entsprochen, als er den Tausenden das Brot gab. Da wollten sie ihn zum König machen. Vielleicht weckte auch noch der Einzug in Jerusalem für kurze Augenblicke beim Volk den Gedanken an Jesu Königtum. Aber sonst ging Jesus an den Erwartungen des Volkes vorbei. Einmal war er ihnen zu hoch mit seinem Anspruch, ich und der Vater sind eins. Ehe Abraham war, bin ich. Ihre Reaktion, du bist ein Mensch und machst dich selbst zu einem Gott. Und als Jesus jenen Gichtbrüchigen geheilt hat und ihm die Sünden vergab zunächst, dieser lästert Gott, wer kann Sünden vergeben als nur Gott? Sie ärgerten sich über den Hoheitsanspruch Jesu. Und zum anderen war Jesus ihnen zu niedrig. Sie sagten, was kann schon aus Nazareth Gutes kommen? Gibt's doch gar nicht. Da steht doch kein Prophet auf aus Galiläa. Also der kann's nicht sein. Gleich zu Anfang seiner Tätigkeit, ja, wie lange hältst du eigentlich unsere Seelen auf? Jesus war zu niedrig in ihren Augen. Und selbst ein Origenes hat gesagt, die Wunder, die Jesus tat, reichten nicht an die Wunder eines Mose heran. Und deswegen forderten sie auch ein Zeichen vom Himmel. Das hat er ihnen so nicht gegeben. Wie Johannes der Täufer auch, sie hatten, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten und viele im Volk, ein völlig falsches Bild vom Messias sich gemacht. Darum den Juden ein Ärgernis, entweder in seinem Anspruch zu hoch oder zu niedrig. Und den Heiden? Bei den Heiden war Jesus mit seinem Anspruch, Sohn Gottes zu sein, eine Torheit. Denn wenn einer am Kreuz endet, ein solches Schicksal trifft, gebrandmarkt und ehrlos, sterbend, hingerichtet wie ein Verbrecher, da sind also in ihren Augen gescheitert. Da fehlt doch alles an Hoheit, an Glanz und Macht und Größe. Darum Torheit. Darum der Tod Jesu, sein Kreuz. Passt nicht in das Denken der Heiden. Da kommt natürlich die Frage auf uns zu, passt er denn nun eigentlich in unser Denken hinein? Wo passt Jesus denn eigentlich hin? Nun, wir haben es gerade gehört, zuletzt endet er ja am Kreuz, auf Golgatha. Und da hängt er nun zwischen zwei Mördern. Der Unschuldige teilt das Los von Verbrechern. Ja, passt er denn dorthin? Schon bedeutsam, wie sich diese beiden Übeltäter zu Jesus stellen. Diese beiden Kreuze, die das Kreuz in der Mitte umgeben, bedeuten letztlich die Welt, wie sie damals war und wie sie heute noch immer ist. Das heißt, die beiden Schächer spiegeln die Stellung des Menschen wider, die er einnehmen kann, Jesus gegenüber. Entweder wir finden an ihm das Heil, Vergebung unserer Schuld, oder wir lehnen ihn ab und bleiben in unserer Sünde. So halten uns diese beiden Verbrecher eine großartige Predigt, aber eine Predigt voll Ernst und Schrecken und auch voller Gnade. Unser aller Schicksal ist in diesen beiden Schächern vorgezeichnet. Nun sagen die Menschen natürlich immer wieder, da gehöre ich nicht hin. Bin doch kein Verbrecher. Bin doch kein Übeltäter. Ich lebe doch nach dem Grundsatz, tue Recht und scheue niemand. Die beiden, die passen dahin. Die haben es ja auch verdient. Aber wir doch nicht. Dann muss man sich natürlich fragen, ist denn Übeltat eigentlich nur da, wo Blut fließt? Wo Menschen andere Menschen zu Tode quälen? Ist nicht Übeltat auch da, wo keine Liebe mehr ist, wo Beziehungen auseinandergehen und zerbrechen? Ist nicht Schuld und Übeltat auch da, wo man die Sünde verherrlicht? Das geschieht heute weitgehend, wird alles relativiert, ist alles erlaubt. Ist nicht Übeltat auch da, wo man den Sonntag zum Werktag macht? Wo der arme Lazarus vor unserer Tür liegen muss, wie damals, und wir haben kein Herz für ihn? Ist nicht Übeltat auch da, wo wir uns egoistisch durchsetzen, wo Neid und Zwietracht und Genusssucht und Mammonsdienst und Anbetung der nackten Macht und des Erfolges uns beherrschen? Nicht, wer ehrlich ist, der muss doch zugeben, letztlich steckt doch das alles auch in mir. Oder wollen wir wie Pilatus unsere Hände in Unschuld waschen und sagen, ich nicht? Ja, dann schließen wir uns von Jesus selbst aus. Und dann muss man sehen, wie man ohne ihn fertig wird im Leben und im Tod. Der Schächer zur Linken ist ohne Jesus fertig geworden. Er endet in der Nacht. Aber der andere, der wollte nicht ohne Jesus sterben. An der Stellung zu Jesus entscheidet sich unser ewiges Schicksal. Das ist das Bedeutsame, das macht Karfreitag deutlich. Schon merkwürdig, wie die beiden Schächer sich verhalten. Der eine hat ja genau dasselbe Empfinden, das Pilatus und dass Herodes und auch die Jünger hatten, der passt hier gar nicht hin. Und was tust du denn hier, sagt er. Steig doch herab, wenn du der sein willst, der du vorgibst zu sein. Hilf dir selbst und dann hilf uns auch. Aus seinen Worten spricht der bittere Spott, der Verzweiflung, letztlich seine ganze Weltanschauung. Nach diesem Grundsatz hat er ja gelebt. Hilf dir selbst. Er hat sich immer durchgesetzt. So hat er seine Verbrechen begangen. Und so ist er auch ans Kreuz geheftet worden. Er bekommt von Jesus keine Antwort. Der ist mit seinem Kreuz und Schicksal allein und wird damit nicht fertig und muss daran zugrunde gehen. Er hat kein Organ mehr für Gottes Reden und darum wird alles für ihn letztlich sinnlos. Ganz anders steht es ja mit dem anderen zur Rechten. Der antwortet seinem Kollegen, wir gehören hierher. Wir sind billig, wir sind, das heißt, gerechterweise hier. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Aber dieser da in der Mitte, der passt hier nicht hin. Der hat nichts Ungeschicktes, nichts Unrechtes getan. Was für eine tiefe, demütige Selbsterkenntnis. Wir sind mit Recht in dieser Verdammnis. Aber er? Erschütternd erlebt der Schächer zur Rechten diese tiefe Kluft. Wir und er. Woher kam dem Schächer diese Erkenntnis? Woher kam es, dass er dieses totale Umdenken erleben musste und durfte? War es der Blick auf Jesus, wie er sein Leid trug? Oder stiegen vielleicht Erinnerungen der Kindheit in ihm auf? Kam er aus einem frommen Elternhaus? Wir wissen das alles nicht. Doch wir stellen fest, dieser Mann erkennt und anerkennt seine Schuld als eine schreckliche, von Gott trennende Wirklichkeit. Und er nahm das Gericht, das nun über ihn erging, als eine gerechte Strafe Gottes an und verwarf damit seinen bisherigen Weg. Er erkannte die Reinheit, die Heiligkeit, die Einzigartigkeit Jesu an, indem er sagt, dieser hat nichts Unrechtes getan. Und er rief den Namen des Herrn an, indem er betete, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und die Bibel sagt, wer immer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Und das gilt bis heute, das gilt auch in dieser Stunde. Wenn jemand da ist, der noch Jesus nicht in sein Leben aufgenommen hat, aber ihn anruft, ich möchte, dass du zu mir kommst und zu mir stehst und mir meine Schuld vergibst, dann wird er das tun. Ein solches Gebet hat Gott noch nie verworfen. Dafür sind Tausende ein Beweis. Jesus antwortet dem Schächer zur Rechten, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ob wir fassen können, was hier geschehen ist? Jesus, der Heilige, der reine Gottessohn, stößt diesen Mann, den Schächer, den Verbrecher nicht zurück. Nein, er zieht ihn zu sich herüber. Heute noch, du mit mir. Mit mir. Das ist ein Wort unbegreiflicher Güte und Barmherzigkeit. Du mit mir, das heißt doch, du und ich, wir gehören zusammen. Und wo ich bin, da sollst du auch sein. Wir passen zusammen, weil Gott es so will. Jesus richtet also eine Gemeinschaft auf zwischen sich und diesem Schächer. Eben hatte der Schächer noch diese unendliche Kluft gespürt. Wir und er. Und nun grüßt Jesus ihn und sagt, du mit mir. Wir gehören zusammen. Wir passen zusammen. Meine Lieben, dass der Reine, der Unschuldige sterben muss, das zeigt uns, wie groß was die Sünde für eine furchtbare Wirklichkeit ist. Aber hier am Kreuz stößt sie auf eine Wirklichkeit, die noch größer ist, noch stärker, das ist Gottes vergebende Liebe. Darum starb Jesus, damit Gott uns Sündern vergeben kann. sondern die ihre Sünde eingestehen. Darum preist Gott seine Liebe gegen uns, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, schreibt Paulus. Und zu Eingang haben wir gehört, er trug unsere Krankheit, er lud unsere Schmerzen auf sich. Wir hielten ihn als den, der von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet, um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm. Und nun dürfen wir Frieden haben, weil wir durch seine Wunden geheilt werden. Ja, hier passt Jesus hin, mitten unter die Sünder, so will es Gott. Und das ist mein Heil und das ist dein Heil, so wie es damals die Rettung des Schächers war. Der Gottesmann Betzel hat dazu einmal gesagt, diese Antwort lässt alle Stürme schweigen und löscht die Hölle aus. Um diese Antwort wollen wir bitten und um sonst nichts auf Erden. Wenn du diese Antwort bekommst, die der Schächer bekommen hat, dann hat das Kreuz dich gerettet. Dann hat das Kreuz dir zuletzt einen Segen gebracht, den größten, den es dir bringen kann. Es hat dich zu Jesus gebracht. Und nun frage dich, passt Jesus in dein Leben, sein Kreuz? Ich wünschte, dass wir alle ein wirkliches Ja sagen. Er und ich, wir gehören zusammen. Und alle die, die so das auch sagen, sind ja herzlich eingeladen, wie wir es eingangs hörten, nun auch aus Dankbarkeit dieses Mal wieder zu feiern. Wir können gar nicht anders, als nur im großen Dank immer wieder daran gedenken, was Jesus für uns getan hat. Möchten wir alle aus tiefem Herzen dazu Ja sagen. Das wirke Gott in Gnaden. Amen.